MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Ja, da wo normalerweise jeden Tag tausende Autos fahren oder manch einer wird auch sagen im Stau stehen, findet am kommenden Sonntag der Giro de Monaco statt. Ein Spendenlauf in München veranstaltet vom Bellevue de Monaco. Das ist ein Wohn- und Kulturzentrum für geflüchtete Menschen. Auf dem Altstadtring wird dann gelaufen oder auch spaziert, ganz wie jeder mag. Denn es geht nicht um Zeit, sondern um die gute Sache und zu zeigen, München ist demokratisch, tolerant und weltoffen. Und das unterstützt auch der FC Bayern und Spieler Thomas Müller.
Ich hatte das große Glück, bisher in einer sehr offenen und eigentlich fast sorgenfreien Welt aufzuwachsen. Und dafür will ich natürlich auch einstehen, dass das so viele wie möglich Menschen auch zuteil werden kann.
Ja, und auch der Präsident des FC Bayern, Hubert Hainer, der sagt, wir wollen Teil dieser toleranten Gesellschaft sein. Und gerade beim Sport wollen sie ein Zeichen setzen, das ist ihnen wichtig.
Zum einen glaube ich, dass man beim Sport unheimlich sich näher kommt. Das sieht man ja auch gerade in Fußballmannschaften. Da spielen die unterschiedlichsten Glaubensrichtungen miteinander. Ganz egal, welche Religion, welche Hautfarbe man hat, welche Ansicht man hat in der Kabine, klappt das alles. Es klappt leider in der Gesellschaft noch nicht so gut. Und deswegen ist so ein Sportereignis immer gut, die Menschen zusammenzubringen.
Schirmherr beim Giro ist übrigens Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und der freut sich schon am 12. Mai mit dabei zu sein. Er wird allerdings selber nicht laufen, steht aber auf einem Bus und feuert von da die vielen Läufer an.
Und es ist ein wunderbarer Blick da vom Bus runter, wenn du dann auf zigtausend Menschen schaust, die eigentlich alle zum einen den Sport im Sinn haben, aber zum anderen auch was dokumentieren wollen, nämlich dass sie eben gegen Rassismus sind, dass wir für eine offene Gesellschaft sind, dass sie ein weltoffenes München weiterhin wollen. Und das ist echt einmalig, super gut und es macht echt Spaß, da als Oberbürgermeister dabei zu sein.
Also und wer jetzt mitmachen will, anmelden geht online beim Bellevue de Monaco. Der Lauf ist auf Spendenbasis und gesammelt wird für Projekte, mit denen Geflüchtete unterstützt werden. Vor kurzem hatte Pfarrer Rainer Maria Schießler Besuch von einer Frau, der keine Therapie mehr gegen ihre Krebserkrankung hilft. Ein bewegendes und emotional aufwühlendes Gespräch, das ihn sehr berührt hat. Worüber die beiden gesprochen haben, das hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Die Frau erzählt es mir mit einfachen Worten und in absolut ruhiger Stimmlage. Jetzt, so Mitte 50, kann man natürlich damit rechnen, aber mal ehrlich, wer tut das schon? Krebs im Endstadium. Es klingt wie ein hoheitlicher Richterspruch, so kurz vorm Fallbeil. Alles begann doch nur mit so leichten Beschwerden im Bauchbereich, sonst war da nix. Wer geht denn schon zum Arzt, wenn sonst nichts Gravierendes vorliegt? Natürlich hat sie ihre Vorsorgeuntersuchungen gemacht, aber da liegen ja auch dazwischen immer mehrere Monate. Und in einer dieser Phasen muss es dann passiert sein, dass dieses furchtbare Karzinom sich in Windeseile zu einem richtig tödlichen Tumor entwickelte. Dann folgte das ganze Programm, wie bekannt, Bestrahlung, OP und dann noch etliche Chemotherapien. Anfangs hat alles gut funktioniert, die Chemotherapien haben perfekt angeschlagen und sogar der Zaubersatz fiel nach 4 Jahren Therapie, sie haben den Krebs besiegt. Ein ganz normales Leben konnte sie wieder führen, arbeiten gehen, ihre wachsenden Kinder und Enkelkinder erleben, Reisen mit ihrem Mann machen, Freunde treffen, sich in der Kirchengemeinde engagieren. Man vergisst so schnell, dass da wirklich einmal etwas war. Das Leben war wieder so unbeschwert und feinsinnig wie früher. Sicher spürt man im Hintergrund diese real existierende Bedrohung und ein wenig Angst. Aber warum soll man sich denn bitte verrückt machen? Jetzt leben, für später ist gesorgt, schreibe ich gerne Leser meiner Bücher als Widmung in den Buchdeckel. Genau das hat sie getan, ohne schlechtes Gewissen, bis die Bombe abermals einschlug. Wieder dieselben Beschwerden, Untersuchungen, MRT, Ultraschall und. Und am Ende war das Ergebnis verheerend, Metastasen überall, wo man sie nur finden kann, Leber, Knochen, Lunge. Heute war der Tag gewesen, dass sie mit ihrem Onkologen ein finales Gespräch führen sollte. Eigentlich zusammen mit ihrem Mann, aber der konnte nicht, ist gerade auf Montage im Ausland. Er konnte es nicht absagen. So ist sie halt mit zittrigen Knien und mulmigem Gefühl allein dahingegangen. Und dann kam die Nachricht, mit der sie eigentlich dann doch heimlich schon gerechnet hatte. Austherapiert. Keine Behandlung mehr möglich. Ab jetzt Konzentration auf Schmerztherapien. Niemand muss mehr Schmerzen leiden, sagte der Arzt sehr selbstbewusst. Wir kümmern uns darum. Ganz sicher. Sie können sich darauf verlassen. Und noch viele Details mehr führte er an, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln würden, wie der Verlauf sein wird, wann sie dann mit ihrem Ableben wird rechnen müssen. Der Arzt spricht klar, deutlich, offen, aber nicht gefühllos. Oft hat er das schon gemacht. Er kennt sich aus mit der Gefühlswelt und den Stimmungen in solchen Momenten bei den Patienten und den Angehörigen. Nur muss er natürlich sagen, was Sache ist. Wir machen hier ja keine Märchenstunde, meinte er einmal zu ihr. Wie haben Sie das bitte nur ausgehalten, frage ich die Frau jetzt. So alleine dasitzen vor dem Arzttisch, dem Mann gegenüber, der gerade zwar nicht über Leben und Tod entscheidet, aber doch ein bestehendes Urteil verkündet. Dreht man da nicht durch? Wie geht man denn damit um? Versinkt einem da nicht der Boden rechts und links? Wird man da nicht einfach nur noch rasend? Ich werde mit meinen Fragen und dem ganzen Kopfkino gar nicht mehr fertig. Die Frau schaut mich ruhig lächelnd an. Sie bat darum, dieses Gespräch jetzt mit mir zu führen. Das erste Gespräch nach dem mit dem Arzt. Wissen Sie, fing sie an, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber ich war so ruhig, so gelassen, so entspannt. Ich hätte das nicht so erwartet. Ich saß da, ich hörte dem Doktor zu und seinen Ausführungen. Und die gingen nicht an mir vorüber oder von einem Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Seine Worte habe ich vernommen, angenommen, aufbewahrt, verstanden. Aber ich wollte gar nicht mehr. Denn wissen Sie, neben mir war der Stuhl, auf dem eigentlich mein Mann sitzen hätte sollen. Ich glaube, er wäre verzweifelt gewesen in diesem Moment. Mehrmals habe ich während der Doktor sprach auf diesen Stuhl hinübergesehen und ich habe bemerkt, der war ja gar nicht frei. Da sitzt ja jemand. Jemand, der mir jetzt in dem Moment ganz nahe ist. Der weiß, was jetzt kommt. Der alles weiß. Und der nicht nur zuschaut, sondern wie ich betroffen ist. Und irgendwie spürte ich, dass das, was man mir hier gerade sagt, nicht nur mir gilt, sondern uns beide angeht. Ich spürte ganz tief in mir, der Doktor meint auch ihn da neben mir, uns beide, gleichzeitig. Der liebe Gott ist ganz und gar ein Teil meines Lebens geworden in diesem Moment. Das war's jetzt, mein Lieber. Du bist unheilbar krank, sagt der Doktor zu ihm. Nicht nur zu mir. Können Sie sich das vorstellen, Herr Pfarrer? Ich bin die Fülle des Lebens, sagt Jesus. Ich will, dass Sie das Leben in Fülle haben. Ja, was heißt das denn, frage ich mich wieder, angesichts so schlimmer Tragödien und Katastrophen. Diese Frau hat mir gezeigt, worum es geht. Ich bin ein Mensch, in dem Gott leidet. Nicht nur mitleidet, nein, wirklich leidet. Er wird zum Schüler meines Leidens. Und das lässt mich jetzt dieses Leid anders aushalten. Könnte das die Fülle meinen, von der Jesus spricht? Der islamische Mystiker Rumi, der Vater der tanzenden Derwische, hatte mal den Satz gesagt, wo immer eine Ruine ist, ist auch die Hoffnung auf einen Schatz. Warum suchst du nicht den Schatz Gott in deinem verwüsteten Herzen? Könnte es sein, dass sie genau das erlebt haben, gemacht haben und deswegen gerade sich so gefestigt fühlen, frage ich die Frau. Und ich versuche die Fassung zu bewahren. Ich merke, wie es mich emotional total aufrührt. Dieser Schatz ist vielleicht wirklich der berühmte Schlüssel zum Himmelreich. Wortlos stehen wir beide auf. Ich nehme sie noch einmal kurz in die Arme, flüstere ihr ein Segensgebet zu und dann geht sie leise lächelnd aus meinem Zimmer. Sie dreht sich noch einmal um, schaut mich an und sie weiß genau, so wie ich, dass sie bald eine andere Türe aufmachen wird, die anderswo hinführt. Heute habe ich was ganz Wichtiges gelernt. Solange wir in diesem Leben sind, verliert unsere Seele keine Sekunde lang die Verbindung zum Ewigen. Und deswegen weiß sie am Ende unseres Lebens auch ganz genau, nur sie allein, wohin es geht. Ich wünsche uns alle eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war die neue Folge von Schießlers Woche, dem Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an derselben Stelle hier bei uns im MKR und jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt. Die deutschen Schüler, die haben ja bei der PISA-Studie nicht gut abgeschnitten und die Ergebnisse haben wachgerüttelt. Und so soll es in den bayerischen Grundschulen in Zukunft mehr Mathe- und Deutschunterricht geben. In dem Zusammenhang ging es zuletzt auch immer wieder um die 3 Stunden Religionsunterricht, die alle Dritt- und Viertklässler haben. Viele würden da gern einen großen Teil zugunsten von Deutsch und Mathe streichen. Die KEG, die katholische Erziehergemeinschaft, hat da eine Alternative.
Es sähe so aus, es ist eine Idee jetzt von unserem Verband, dass man gerade in der Grundschule, das auf dem Klassleiterprinzip lebt, in die Hand der Klassleiter die 3. Stunde Religionsunterricht gibt. Weil früher die 3. Stunde, was viele nicht mehr wissen, für die Vorbereitung der Kommunion von dem regionalen Pfarrer auch gedacht war.
Denn, so der KEG-Landesvorsitzende Martin Goppel, immer weniger Kinder gehen überhaupt zur Erstkommunion. Eine Realität, der wir uns stellen müssen. Er möchte aber, dass der Klassleiter in dieser Stunde sehr wohl Religion unterrichtet, aber eben für alle Kinder der Klasse, egal ob katholisch, evangelisch, muslimisch oder nicht gläubig.
Die Welt dreht sich, die Welt entwickelt sich weiter und ich glaube, wir müssen alle Fächer weiterentwickeln, für die Zukunft fit machen und ein wichtiger Faktor ist dabei der Religionsunterricht. Also könnte man doch die Themen unserer Zeit mit den Angeboten unserer Zeit verknüpfen und zu sagen, der Klassleiter, der dort da ist, bringt diese Themen Verfassungsviertelstunde, Beziehungsarbeit, Freundschaftsarbeit, Gemeinschaftsarbeit rein und lebt so ein bisschen das, was die katholische Kirche ausmacht.
Das betrifft nur die 3. Stunde Religion in Jahrgangsstufe 3 und 4. Und sie wäre kein Wahlpflichtfach, sondern ganz normaler Unterricht wie Mathe, Deutsch oder HSU.
Wir wollen ja nicht die Welt über Nacht neu erfinden. Ich glaube, wir sollten schon an so einem guten System festhalten. Wir haben uns auch als KIG sehr lange dafür eingesetzt, dass es den Islamunterricht gibt, ein wichtiges Vehikel. Das wäre jetzt mal der erste Versuch, dass wir fordern, dass die 3. Stunde quasi kooperationsübergreifend wird.
Was die anderen Jahrgangsstufen betrifft, wird man durchaus auch schauen müssen, wie es weitergeht, wenn immer weniger SchülerInnen katholisch sind, meint Goppel. Der erste Schritt sei es, dass nun an 140 Schulen in Bayern, da wo es eben ganz wenige katholische oder ganz wenige evangelische Kinder gibt, der Unterricht gemeinsam stattfindet.
Das hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel. Ich glaube, wir haben über 34.000 Schulen in Bayern. In der Tat gibt es diesen kooperationsübergreifenden Unterricht, gab es während Corona eigentlich an jeder Schule. Also es ist kein neues Modell. Die KIG hat das damals eingefordert. Während Corona war es unglaublich wichtig, dass die Religion hochgehalten wird. Und so war es nötig. Und es war auch ein Erfolg und hat gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum jetzt das ausgerollt wird.
Und alles Weitere wird die Zukunft bringen. Steffi Schmidt für das MKR.
Meine Kollegin Brigitte Strauß, die hat eine ganz besondere Dienstreise gemacht, denn sie war eine Woche lang in Kenia unterwegs. Da hat sie einige Projekte besucht, die Mission München unterstützt. Und das Land auf diese Art und Weise kennenzulernen, ist natürlich etwas ganz anderes, als es als Tourist zu erkunden. Es war ihr Highlight der Woche.
Alleine hätte ich mich nie in einen armen Viertel von Nairobi getraut und ich hätte nie gesehen, wie es in der Wohnung einer Frau aussieht, die aus der modernen Sklaverei in Saudi-Arabien befreit wurde und die nun ihren Lebensunterhalt mit einem kleinen Kiosk verdient und die stolz ist auf ihr bescheidenes Geschäft. Ebenso beeindruckend war ein Projekt im Nordwesten des Landes, in der Halbwüste der Turkana-Ebene, wo es nur wenige Einwohner gibt. Dorthin ging es mit dem Jeep durch ein trockenes Flussbett. Ich habe den Fahrer sehr bewundert, denn jeder Europäer wäre hier gnadenlos im Fließsand stecken geblieben. Beim Projekt angekommen, sollte der erste Spatenstich für eine neue Kirche getan werden. Der Ortsbischof war vor Ort. Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber war mit uns angekommen. Die beiden Geistlichen wurden von einer Gruppe tanzender und singender Frauen in traditioneller Kleidung in Empfang genommen und zu dem Ort gebracht, an dem die Kirche entstehen soll. Sie haben den Boden gesegnet und vor ihnen standen einige Schubkarren mit Spaten. Doch plötzlich haben sie sich in eine andere Richtung bewegt, zu einem Bagger hin. Die beiden Geistlichen sind in vollem Ornat reingeklettert und durften tatsächlich baggern. Dabei haben sie um die Wette gestrahlt, wie zwei kleine Jungs. Diese Szene habe ich mit dem Handy aufgenommen. Neben mir stand ein junger Mann mit einer Spiegelreflexkamera auf einem Stativ. Er machte Filmaufnahmen für das Projekt. Über uns flog eine Drohne, ebenfalls mit einer Kamera ausgestattet. Die Technik wurde von jungen Leuten bedient, die bei den Learning Lions, so heißt das Projekt, lernen, wie man Webseiten macht, Werbefilme oder Grafiken. Denn diese Dienste können sie online anbieten und so in ihrer Heimat bleiben und trotzdem Geld verdienen. Die Learning Lions, das ist ein Projekt, das sich Prinz Ludwig von Bayern ausgedacht und realisiert hat. Der war übrigens auch dort und ist ein echt beeindruckender Mann. Am meisten Spaß hatte ich aber daran, nach der Zeremonie mit Oliver, dem Kameramann aus dem Projekt, zusammenzusitzen und die Filme und die Töne zu sichten, zu schneiden und auszutauschen. So selbstverständlich und kollegial, wie ich es von Journalisten, Kolleginnen und Kollegen gewohnt bin. Er, der junge Mann aus der Halbwüste der Turkana-Ebene und ich, die Journalistin aus Deutschland. Zwei Leute, die ihre Jobs mögen und neugierig sind zu erfahren, wie Medienschaffende woanders arbeiten.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.